Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Du Jörg, hast du eigentlich schon mal über das Thema Zukunft nachgedacht?
Naja, das mache ich relativ selten so im Alltagsgeschäft, aber ich habe neulich einen tollen Redner gehört, tatsächlich beim Fundraising-Kongress in Wien, und der hat gesagt, war früher die Zukunft besser? Und das fand ich einen ziemlich coolen Spruch, ehrlich gesagt.
Mhm. Meinst du, dass das früher wirklich besser war?
In der Zukunft? Das weiß ich nicht, aber wir haben ihn da heute im Podcast, wir können ihn fragen. Herzlich willkommen, Tristan Hawks. Zukunftsforscher, Sohn von Matthias Hawks und der Redner auf dem Fundraising-Kongress in Wien. Hallo, herzlich willkommen, Tristan.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein und zu beantworten, ob die Zukunft früher besser war. Ich bin aber erst 32 Jahre alt, ne? Also ich kann das noch gar nicht genau
beantworten. Ja gut, aber Tristan, du hast ja diese DNA in dir. Jetzt ist natürlich die Frage unausweichlich. Wir haben das ja häufig, dass Unternehmerkinder in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. War das schon vorgezeichnet, dein Weg? Oder was hat dich motiviert, in diesem Thema zu bleiben, das ja deine gesamte Familie irgendwie auch?
Es war eine pädagogisch sehr weise Entscheidung meines Vaters zu sagen, werde ja niemals Zukunftsforscher. Ich glaube, das ist mein Akt der Rebellion. Ja? Also das hat schon funktioniert. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, wir haben das ein bisschen untersucht, deswegen hat er es auch empfohlen, es nicht zu tun, dass es eigentlich bis jetzt noch nie funktioniert hat in der Menschheitsgeschichte. Also dieser sehr nischige, komische, rare Beruf, den weiterzugeben über Generationen, das hat bis jetzt noch nie geklappt. Meistens ist es an den Patriarchen gescheitert. Ich glaube, wir kriegen das hin. Hm.
Und ist diese Erkenntnis deines Vaters vielleicht auch darauf begründet, dass dieses Berufsbild irgendwie zwischen Orakel und Weissagerei eingeordnet ist? Hast du das Gefühl, dass die Menschen, ich habe das Gefühl, ich formuliere es mal andersrum, dass die Menschen Leute suchen, die ihnen erklären, wie die Zukunft wird, aber wenn sie dann hören, wie es werden könnte, doch sehr unzufrieden sind über die Antwort.
Ja, das ist sozusagen das Berufsrisiko, in das man hineinläuft. Man darf aber auch nicht vergessen, ein Großteil meiner Arbeit zumindest ist mittlerweile eher die Trendforschung, also die Gegenwartsanalyse, weil wir doch in so vielen verschiedenen Gegenwarten leben. Durch Filterblasen und natürlich auch durch die Überforderung mit der Medienlandschaft, dass allein schon eine halbwegs objektive Einordnung der Gegenwart meistens den Leuten schon ein bisschen hilft. Ja. Und dann kann sich jeder, das ist wahrscheinlich, deswegen funktioniert die Astrologie ja auch so gut, seine eigenen Prognosen bilden. Ich bin eher noch im Business der Trendforschung unterwegs. Bisschen Zukunftsforschung, aber in erster Linie dann eher so dieser wütende Zukunftsoptimismus, der mir irgendwie sehr nahe steht.
Genau, das wäre meine Frage gewesen. Du hast bei dem Vortrag gesagt, ich bin ein wütender Optimist. Was ist das genau, Tristan?
Es ist der Versuch jetzt, und es funktioniert auch, muss man sagen, weil der Begriff doch verfangen hat, den Optimismus raus auf diesen süßen, naiven, passiven wird schon werden und ist doch eher alles ganz nett, Lager zu bewegen, hin eigentlich zur Aktivierung. Weil Wut ist natürlich, das wissen wir, nicht weit weg von Angst, und es sind beides unglaublich aktivierende Gefühle. Und wenn ich mir so anschaue, wie sich die politische Lage entwickelt, sieht man auf jeden Fall, dass Wut funktioniert. Ja, und ich würde sie ganz gerne aber für eine positive Zukunft verwenden, statt wieder in die 1950er zurückzuflüchten. Ja. Und die Wut darüber, dass es nicht ist wie früher, aufzufangen und dann etwas Positives draus zu machen, weil momentan haben die Pessimisten natürlich unglaublich viel Munition. Ja. Also das sieht man ja tagtäglich, kann ja jede Talkshow andrehen. Ich mache da einfach nicht mit, habe da keine Lust mehr drauf, ich kann es auch nicht mehr hören. Also das ist sicherlich auch eine eigene Frustration, die da mitspielt. Aber eigentlich ist es ich sage diesem regressiven Pessimismus den Kampf an. Ja. Und man muss auch um die Zukunft kämpfen. Das ist, glaube ich, jetzt spätestens, glaube ich, allen klar, die passiert nicht einfach so.
Also ich persönlich, mir hat es ja Hoffnung gemacht, dass ein Zukunftsforscher sagt, er ist Optimist. Ich kannte das bei deinem Vater immer nicht so nachvollziehen. Der hat ja meist die Trends aufgelistet. Aber du hast auch gesagt, dass im Grunde die Entwicklung, die gerade passiert, vom Agrarzeitalter, industrieller Revolution in die digitale Revolution eigentlich gar nicht aufzuhalten ist. Egal wie viel Wut und auch Gegentrends wir erleben. Ist das richtig?
Ja, ich glaube, in manchen Ländern spürt man ja auch schon, wenn man so ein bisschen globale Trendreisen macht, dass das digitale Zeit eher noch ein bisschen näher ist als ferner. Aber es ist natürlich auch nachvollziehbar. Also auch die Trendanalysen aus dieser Wachstumsphase des industriellen Zeitalters, die haben ja alle gestimmt. Man muss es auch loben. Ja, also ich meine, wir haben in 150 Jahren die Lebenserwartung mehr als verdoppelt bei uns. Also dass ein Konsum und ein Wohlstand möglich war oder geworden ist und wir sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau, das wurde ja alles dadurch geschaffen. Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch so schwer loszulassen, gerade bei uns in Deutschland, ja, mit unserem fossilen industriellen Fetisch. Muss man halt trotzdem wissen, dass über die Hälfte der Deutschen beruflich in Bildschirme hineinstarren, schon mittlerweile. Also es ist eh schon soweit, nur in unseren Institutionen, in unseren Kulturformen sind wir halt noch total verankert im industriellen Denken. Ne? Also so, wenn du nicht 8 Stunden am Tag am Rechner sitzt, wie halt früher am Fließband, ne, dann bist du nicht produktiv, das ist halt Blödsinn. Das geht mir am Nerv, dass wir da immer wieder versucht werden in eine Epoche, die sehr toll war, aber die auch so ihre Schattenseiten hatte und auch zum Glück langsam dem Ende zugeht, zurückzuflüchten. Da mache ich einfach nicht mit.
Du sagst, die digitale Revolution kommt und sie wird auch getragen von den nächsten Generationen. Du hast es selber gesagt, du bist 32 Jahre alt, du bist also auch Teil oder zumindest eine dieser Generation. Was kennzeichnet die? Welche Trends beobachtest du da?
Also wenn man das so ein bisschen festmacht anhand des Punktes, wo wir die Welt erfahren haben. Das finde ich immer ganz wichtig. Ich spezialisiere mich ja sehr auf Generationsforschung und man vergisst immer, dass man die Welt heutzutage vielleicht ein bisschen früher, aber man begegnet der Welt eigentlich erst, wenn man ein junger Erwachsener ist. Bis dahin ist man ein relativ passives Element da drin. Das heißt, als ich ein junger Erwachsener wurde, da hat man schon gemerkt, Digitalisierung kommt in die Arbeitswelt so langsam, aber sie wird natürlich an vielen Ecken noch irgendwie zurückgedrängt oder man will halt die Sachen machen wie auch immer früher. Ne? Also Faxmaschinen und sowas erinnere ich mich noch sehr, sehr stark daran. Und meine Generation, das ist die Generation Y oder auch Millennials, ne, da schwören ja immer so viele Begrifflichkeiten rum. Wir haben das schon mal hinterfragt. So müssen wir das immer noch so machen wie früher. Waren aber irgendwie nicht sehr rebellisch, muss man ehrlich sagen. Ja, und deswegen ist eigentlich weitergelaufen wie davor. Und man hat uns ja nicht umsonst Digital Natives genannt. Also wir sind schon, man kann sich vorstellen, die Kindheit war analog, aber die Jugend war digital. Perfekt. Also auch die letzte Generation, glaube ich, die dieses Privileg hatte. Und das hat eben zu auch einer gewissen Enttäuschung, glaube ich, in der Arbeitswelt geführt. Also wir dachten schon, dass es schneller geht. Ja, und wenn ich jetzt die ganze Zeit höre, dass alle den Industriestandort wiederbeleben wollen, wirkt mir das so ein bisschen wie Frankenstein. Ne? Also will damit sagen, diese Enttäuschung hat auch, glaube ich, hat man im Arbeitsmarkt auch gespürt. Ne? Man hat gesagt, okay, ich gehe hin, ich sitze meine Zeit ab, aber jetzt wirklich so viel bewegen innerhalb einer Unternehmenskultur, die eigentlich noch aus den 1950er Jahren kommt, will ich eigentlich nicht machen. Ja, und dieser Mangel an Rebellion, das ist ja etwas, das ich sehr vermisst habe. Deswegen habe ich, glaube ich, in Eigentherapie dann auch ein Buch drüber geschrieben, warum wir für den Wandel rebellieren müssen, weil mir das irgendwie abging. Ne? Was haben wir gehabt? Wir haben Occupy Wall Street für 2 Wochen oder so. Ja, also ein bisschen Kapitalismuskritik, aber das war es dann schon wieder, weil bei den Eltern war es eh ganz nice, hatten alle Geld, war alles super. Das hat natürlich, wenn man das vergleicht mit der Generation nach meiner, der Generation Z, die dann irgendwie Fridays for Future, Black Lives Matter und auch die Frauenproteste oder Frauenmärsche, MeToo hatten, waren wir ziemlich konform eigentlich, zumindest in dem, was wir gemacht haben. Nur in unseren Forderungen vielleicht ein bisschen nicht so konform, aber das bringt ja nichts.
Ja, aber Tristan, ich gehe mal davon aus, dass gerade auch die Menschen, die sich für wirtschaftlich verantwortlich sehen, also Unternehmer, Familien, ja wahrnehmen, was du gerade geschildert hast. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum beharren denn auch intelligente, gut ausgebildete Unternehmenserben auf diesen vorhandenen Strukturen? Hast du da eine Einschätzung?
Also die Erben, ich habe schon eine Menge Unternehmen auch erlebt, wo dann, wenn der Erbe das endlich bekommt, das Unternehmen, es diese Phase des Wandels gibt, wo aber der Patriarch noch immer oben sitzt und eigentlich sagt, nee, schöne Idee, aber nee. Du darfst ein bisschen Social Media machen mit dem Unternehmen, das erlaube ich dir, aber der Rest. Strukturell bleiben wir so, weil es so gut funktioniert hat. Ja, man muss ja sagen, das ist ja auch ein Selektionsbias. Ne? Die Unternehmen, die so lange überlebt haben, dass man sie weitergeben kann, die haben erfolgreich gewirtschaftet. Und der Instinkt zu sagen, das haben wir immer schon so gemacht, ist ja nachvollziehbar. Aber es hat so gut funktioniert, dass man ein Unternehmen vererben konnte. Was für eine absolute Leistung. Ja. Und diese Beharrungskräfte, gegen die muss man sich erstmal wenden und wehren. Und das dauert natürlich auch. Ja. Also es wäre auch meines Erachtens blöd, in ein Unternehmen zu bekommen, sage ich jetzt mal, und alles völlig über den Haufen zu schmeißen. Da ist immer eine ganze Menge auch sinnvolle Wertschöpfung drin. Aber das eben langsam, um neue Kulturformen oder neue Technologien zu ergänzen, das muss eigentlich
absolut
der Anspruch sein. Das wird immer ziemlich lange blockiert.
Ja, wir sehen das sicherlich bei einigen Unternehmen wie Fissmann oder Kind, die festgestellt haben, zumindest jetzt die aktuelle Generation, dass die alten Geschäftsmodelle wahrscheinlich keine Zukunft haben werden und deshalb ihre Unternehmen verkaufen, um aus den Erträgen neu zu investieren und neu zu denken. Und trotzdem, es ist eine Ausnahme. Viele haben ja Angst vor Veränderungen, glaube ich, und vor dem Wandel und lieber jetzt schlecht, als vielleicht irgendwas zu verändern, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Ist das auch so eine Reaktion, die ihr beobachtet?
Ja, so ein deutsches Trauma auch. Das darf man halt nicht vergessen, wir sind da schon auch ein sonderbares Volk, ne, aus historischen Gründen. Und natürlich werden wir da auch Opfer unseres eigenen Erfolges. Ja, weil wir waren halt unglaublich erfolgreich. Das darf man halt nicht vergessen. Ja. Also man hat zweimal die Industrie in Deutschland völlig zerlegt und ist trotzdem wieder in die Top 4 Wirtschaftsnationen der Welt gekommen. Da wird man ja sagen, irgendwie haben wir das Rezept gefunden für den Erfolg. Bleiben wir doch dabei. Und das wird halt noch eine Zeit lang dauern, bis man realisiert, so funktioniert das nicht. Das fossile Zeitalter ist vorbei und das Industrielle auch so langsam. Das wird eben noch ein bisschen dauern. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Ja. Also bei der Menge an Wohlstand, die wir uns geschaffen haben, da sind noch Reserven da. Ich würde da nicht allzu apokalyptisch werden.
Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Fundraising. Du weißt, wir haben ja eine ganz spezielle Brille auf und im Fundraising wird immer versucht, natürlich diese neuen Generationen, die so rätselhaft wie unbekannt sind, in irgendeiner Form anzugehen und um Spenden zu bitten. Es gibt da den Trend der Gamification. Also man hat versucht, ne, das, was du auch sagst, wenn ich 8 Stunden vorm Gerät hockt, der leistet keinen Beitrag. Also man hat versucht, da digitale Spendentools einzuführen. Aber wie siehst du das aus deiner Sicht, auch was das Spendenverhalten dieser Generation angeht?
Naja, der erste Tipp wäre natürlich, dass ihr in Realität einfach auf die falsche Generation zielt. Ne? Weil man muss einfach sagen, also auch wenn, ich weiß, man kann immer mit den vielen Beispielen der Rentenarmut kommen, die Rentner in Deutschland, Österreich, Schweiz sind so reich wie noch nie.
Absolut, ja? Absolut.
Und es sind verdammt viele. Ja, also eigentlich verschwendet ihr eure Zeit mit den Kids, ne? Das muss man einfach sagen. Aber wenn man es wollen würde, ja, dann merken wir schon, das hat man schön gesehen auch, gerade wenn es um die Moralisierung von Konsum geht und die Frage, wann werden sie bereit, Unternehmen zu boykottieren, dass sie doch ein ziemlich hohes moralisches Empfinden haben. Ja, nur nehmen wir jetzt alle an, weil das medial auch lange so war, dass das alles sehr stark so im postmodernen Lager ist. Ne? Also alles so links-grün und so. Das stimmt einfach nicht. Ja? Also da sind wir, also vielleicht ihr, ich nicht, ich beforsche das ja, so manchen Verlagshäusern, glaube ich, auf den Leim gegangen. In Realität ist es eine sehr verunsicherte Generation, die auch gerade bei den jungen Männern sehr konservative Tendenzen entwickelt. Und in Realität müsstet ihr, wenn ihr die Gen Z anzielen wollt, müsstet ihr auf Mädchen und auf Jungs diametral unterschiedliche Nachrichten mittlerweile setzen. Soweit ist der Unterschied. Und das ist schon anders, als man das wahrnimmt. Ne? Also wenn in den Medien immer geredet wird, die werden quasi alle, also die Geschlechtsrollen verschwimmen, alle werden trans oder queer. Statistisch bildet sich das nicht ab. Eher das Gegenteil. Ja?
Das heißt, also das traditionelle Rollenbild ist im Kommen wieder. Ne?
Kommt bei den Männern gerade vor allem sehr stark wieder. Ja? Auch aus Mangel an anderen Optionen oder Erfolgen, würde ich denken. Und man muss natürlich auch, wenn man sich ein bisschen in die Zukunft richtet, muss man halt verstehen, wenn sich Wirtschaften von industriellen Nationen in Richtung tertiären Sektor bewegen, also Dienstleistungsgesellschaft, dann kann man zumindest sehen, in England ist ja so das klassische Industrieland, ne, so irgendwie die Kohlminen, Oliver Twist und so, das ist jetzt eine Bankennation und jetzt verdienen die jungen Frauen mehr als die jungen Männer beim Berufseinstieg. Also sind die Männer unter Umständen sowieso da vielleicht gar nicht so eine wichtige Priority Group. Früher hat man ja versucht, den Hauspatriarchen zu überreden, dass man brav spendet, ja, weil der hat ja auch verwalten dürfen, was mit dem Geld passiert. Die Frau durfte ja gar nicht mal ein Bankkonto haben. Das dreht sich jetzt gerade. Ja. Wenn man das 20 Jahre nach vorne spielt, wird es noch anders sein. Und die komische Paradoxie ist natürlich, meines Erachtens ist es ja genau die junge Kohorte, die gerade wirklich Hilfe braucht. Mhm. Ja, weil ich weiß, man kann immer diese Wohlstandsverwahrlosungstendenzen da reinschieben, aber wenn man sieht, wie viel psychologische Betreuung die brauchen, ja, und wie die auch vereinsamt sind, das zeigen auch alle Statistiken dazu, müsste man mehr für die Spendengeld akquirieren. Das sieht man aber auch in den Zahlen. Junge Leute spenden nicht für junge Leute Geld. Das ist irgendwie logisch. Ja. Also die sind eher interessiert meistens an Umweltthemen interessiert oder an langfristigen Entwicklungsprojekten. Aber ich glaube, vor allem diese Generation braucht jetzt erstmal in erster Linie Hilfe, so auf der, ich sag's mal dramatisch, in der persönlichen Ebene, um dann wirtschaftlich so erfolgreich zu werden, dass sie nicht einfach nur erben und das Geld dann verspenden können, sondern wirklich auch wieder den Motor anzuschmeißen. Ne?
Mm, mm. Wir beobachten so eine Tendenz, gerade bei reichen Erben teilweise, die sagen, oder Leuten, die in Startups groß geworden sind, die sagen, das ist ja alles ganz nett und schön mit diesen traditionellen Organisationen, WWF, Terre des Hommes, wie sie alle heißen, aber das geht uns alles zu langsam. Wir wollen eigentlich direkt den Impact, die Wirkung sehen. Ist das auch eine Tendenz, die du beobachtest, dass die eher sagen, wir gründen was Eigenes oder wir versuchen, eigene Wege zu gehen, anstatt die bestehenden zu nehmen? Ist das auch eine Form des Wandels und der Rebellion?
Naja, so wie die Unternehmen unserer Zeit noch in einer früheren Denkweise und Strukturen verharren, tun es auch die NGOs. Also machen wir uns nichts vor. Ja. Und natürlich, wenn ich das Gefühl habe, ich sage das jetzt sehr polemisch, ich spende mein Geld und ich weiß, am Ende kommt 5% davon an und das irgendwie erst nach 6 Monaten in einer Welt, die auf sehr schnellen Feedback-Loops gebaut ist, die natürlich auch versucht, wenn ich was spende, tu was Gutes und sprich darüber, ne? Teils auf Instagram, das kann ich dann nicht. Ja? Also das kann man jetzt irgendwie moralisieren, ist auch nachvollziehbar, aber so ist es nun mal. Ja? Und entweder man lernt draus oder man geht unter. Also diese Vorwürfe, die ich den großen Unternehmen mache, würde ich wahrscheinlich genauso den NGOs machen. Die haben natürlich andere, lobenswertere Ziele als eine Profitmaximierung. Aber nichtsdestotrotz müssen auch diese Strukturen verändert werden.
Nun hast du gesagt, die Rentner sind es im Grunde, da gebe ich dir absolut recht, ne, Andreas, wir kennen da unsere alten Studien, die sagen, also der Durchschnittsspender ist über 70, ne, spendet 100 Euro im Monat und bei einem Tsunami und zu Weihnachten auch mal mehr, aber irgendwann sind die ja weg, Tristan, so gut die Gesundheit auch ist, solange wir auch leben, aber dann kommt die neue Generation. Wird das quasi die NGOs und auch den Spendenmarkt komplett verändern? Wie siehst du das?
Naja, man darf halt nicht vergessen, dass das durchschnittliche Erbalter sich zwischen 45 und 50 bewegt. Ne? Das heißt, ihr habt dann ziemlich bald die nächste Rentnergeneration, die ihr ansprechen könnt, die dieses Geld geerbt haben. Das ist natürlich auch von Land zu Land unterschiedlich. Ne? In Deutschland gibt es ja eine Erbschaftssteuer, in Österreich nicht. Also das verhält sich da auch ein bisschen unterschiedlich, wie das Geld dann wieder ins System zurückkommt. Aber es stimmt schon, der demografische Druck wird sich in den nächsten 40 Jahren reduzieren. Das sind auch gute Nachrichten für Volkswirtschaften, weil einfach das Umlagesystem, das wir haben, in der Form nicht aufgehen wird. Man soll vielleicht dazu auch sagen, die Jungen, ich merke das immer mehr, gehen eigentlich nicht davon aus, dass sie eine halbwegs erträgliche Rente bekommen und sind doch eher deswegen auch im tagtäglichen Konsum gefangen. Ja, und das könnte man vielleicht auch nützen. Ja, also das Spenden ist da keine ökonomische Planung im Sinne von später im Leben, wenn ich dann viel Geld habe, dann kann ich das ausgeben dafür, weil da werde ich ja genug Rente kriegen. So denken die gar nicht. So können die auch nicht denken. Die müssen viel kurzfristiger denken. Ja, wenn die Russen hier einmarschieren oder die Klimakatastrophe irgendwie die Märkte zerstört, dann kannst du so viel angespart haben, wie du willst. Das bringt im Ende auch nichts. Ja, also die leben schon ein bisschen auf Pump und ich glaube, das muss man erkennen und anerkennen und sie jetzt nicht irgendwie hier wohlstandsverwahrlost und zu hedonistisch nennen, sondern einfach sagen, die haben halt auch Sorgen, dass das System, wie wir es kennen, man denke an die Demokratie, krachen geht. Ja? Und das Rentensystem scheint nicht mehr zu funktionieren in der Logik, die wir hatten, die Demokratie auch nicht mehr. Also da kann man ja irgendwann sagen, dann lebe ich ein bisschen auf Pump, weil wer weiß. Ja? Und das muss man natürlich auch, wenn man die zum Spenden bekommen will, sicherlich auch mit beachten.
Ich fand es trotzdem nochmal spannend, Tristan, wie du gerade gesagt hast. Die Alten sind reicher denn je und man soll die Zeit nicht für die Jungen verschwenden, sondern erstmal der Topf, der direkt verfügbar ist, weiterhin bearbeiten. Das finde ich deshalb spannend, weil natürlich diese 30, 40 Jahre, um zu warten, bis andere soweit sind, die NGOs nicht haben. Und trotzdem hören wir ja, Jörg, aus der NGO-Welt, oh, es wird immer schwieriger, immer schwieriger. diese Gruppe anzusprechen. Und da gibt es jetzt ja zwei Thesen. Die eine These ist, NGOs versuchen in ihrer veralteten Struktur, wie Tristan, du es gerade gesagt hast, neuere, jüngere Gruppen anzusprechen, wissen aber gar nicht so richtig, womit und wie. Also linksgrün beispielsweise, obwohl konservativ, und auf der anderen Seite vernachlässigen sie die Zielgruppe, die sie eigentlich beherrschen, nämlich die über 60-Jährigen. Da stellt sich ja jetzt die Frage, ob diese Zielgruppe der über 60-Jährigen, ob die in ihrer Wahrnehmung sich jetzt verändert hat. Und hast du da ein Gefühl für? Muss man die jetzt 70-Jährigen anders ansprechen als vor 10 Jahren?
Sicherlich, die sind ja auch digitaler geworden. Ne? Es ist eine Illusion zu denken, dass die alle jetzt nur mehr Postkarten lesen. Ne? Also man darf nicht vergessen, die sind auch sehr anfällig für Fehlinformationen. Ne? Also die teilen Unmengen an Fake News und schwurbeln rum wie wahnsinnig, ja, im Vergleich zu den jüngeren Generationen. Also da ist eine Kohorte, die jetzt eine lange Zeit lang eigentlich das geschriebene Wort hat meistens gestimmt, und jetzt sind die auf einmal im Netz, ja, und diese Kulturform, die sie gelernt haben, funktioniert in dem Sinne nicht mehr. Das heißt, man muss auch einfach wissen, diese Generation, die er da anspricht, ist mittlerweile ziemlich desinformiert und auch ziemlich stark in verschiedenen Lagern unterwegs. Das kann man sehr schön merken auch. Also gerade wenn man sich so die deutsche Gesellschaft anschaut. Das heißt, meine Empfehlung wäre, nicht zu denken, dass wir die jetzt alle mit Postkarten abholen. Auch wenn ab und zu eine gut gesendete Postkarte sicherlich ziemlich nice ist. Ja. Aber bei der Generation Z würde das einen größeren Unterschied machen als bei den Boomern. Ne? Weil das da viel stärker kontrastiert. Also das wäre vielleicht mal meine Empfehlung. Entgegen des Klischees, ja, dass man sagt, wir schicken den Boomern Post und die Gen Z, für die tanzen wir Videos auf TikTok, würde ich es unter Umständen umdrehen.
Verstehe. Aber ich finde jetzt sehr, sehr spannend, was du gerade gesagt hast zum Thema Desinformation. Wir haben auch jetzt vor kurzem eine Veranstaltung gehabt. Es gibt das sogenannte Anti-NGO-Narrativ. Das bedeutet, die NGOs werden gezielt diskreditiert, in Frage gestellt. Du hast gerade selber gesagt, gibt eine ältere Generation, da fallen wir wohl auch drunter, Andreas, die so viel Fake News wie nie teilt oder zumindest damit überflutet wird. Ist das ein Trend, Tristan? Weil, also ich komme aus der Kommunikation und das habe ich wirklich in den letzten Jahren nicht mal im Ansatz so beobachtet.
Naja, wir haben halt den Kulturkampf verloren. Das darf man nicht vergessen. Deswegen sind die Guten jetzt die Bösen. Ne? Die NGOs sind jetzt die Bösen. Das muss man einfach wissen. Ja? Das ist mal der Grundbefund. Und wer sich da noch in seinen eigenen Illusionen schwelgt und denkt, ach nee, wir schaffen das schon so mit postmoderner Denke und dem Netten, das wird nichts mehr. Also zumindest auf die nächsten 4-5 Jahre, das wird sich dann auch wieder drehen. Aber das ist jetzt die Phase, in der wir gerade sind. Das müssen wir, glaube ich, auch wir jetzt gerade als unser Lager jetzt auch mal irgendwie akzeptieren lernen. Ja? Man muss auch mal den Verlust anerkennen und dann eben schauen, was man daraus macht. Zu der Frage der Desinformation, man muss halt wissen, wir sind gerade in der dritten Informationskrise. Ne? Also von Schrift zu Buchdruck, ja, wir romantisieren den Buchdruck. Danach kam der 30-jährige Krieg in direkter Konsequenz davon. Und genau dasselbe passiert jetzt gerade in einer gewissen Form, natürlich nicht so dramatisch. Wir brauchen eben als Zivilisation Zeit. Einerseits Generationsabfolgen müssen da durchwandern durch diese neuen Kommunikationstechnologien, die ja dann doch die Jüngeren sind, ja, haben ja da so einen Instinkt, einen anderen als die Älteren, ist auch gut so. Das wäre so die Generationsebene. Und die andere ist natürlich, wir müssen auch Kulturtechniken entwickeln, um damit umgehen zu können. Ja, das merken wir ja gerade jetzt im Kontext von KI-generierten Videos. Ne? Da haben wir noch eine Menge nachzuholen, in dem, wie wir damit als Gesellschaft und als Menschen und als Kommunikationswesen umgehen. Das geht halt nicht von heute auf morgen.
Entschuldigung, es war auch noch nie so einfach, quasi diese Desinformation herzustellen, ne?
Ja, gut, Propaganda gab es ja früher auch, die war ja auch nicht unerfolgreich. Ich glaube, das zeigt ja auch die deutsche Historie. Also nur weil es Sender zu Empfänger, zu Sender geworden ist, ja, kann man sagen, ich sehe die größere Gefahr eher hinter dem ganzen algorithmischen Verteilmechanismus dahinter. Ja, wenn sich nur die größte Menge an Erregung und in Aufmerksamkeit übersetzt und dadurch zu Aufmerksamkeit und Klicks führt und Verweilzeit, ist das ein sehr schlechtes Incentive. Ja, und das ist ja gerade so. Und deswegen die NGOs haben ja da auch eine Zeit lang stark mitgemacht mit sehr starker Negativmoralisierung. Ich glaube, das haben wir verloren. Ja, da müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Ja, wie wär's mal, wenn man mal versucht, zu zeichnen, was man mit dem Geld machen könnte. Ja, was daraus werden könnte, statt immer nur zu zeigen, was man damit behebt und welches Problem es doch gibt. Die Leute haben so viel grässliche Nachrichten jeden Tag in ihrem Feed. Du bist dann einfach nur einer von vielen. Schaut mal, ob ihr es irgendwie schafft, Utopien, ich sage jetzt bewusst Utopien, vielleicht sind es eher Protopien, also auch erreichbare, schafft. Das sind kontrastierende Bilder. Weltuntergang haben wir alle genug und Trauer und Tragisches. Und das ist der Grundmechanismus der NGO-Werbung bis jetzt gewesen. Ja, man hat es ja früher Poverty Porn genannt. Ne? Also einfach, wir lassen die Leute so arm und so schrecklich wie möglich aussehen und dann geben die Leute aus Mitleid Geld. Leute, das wird nicht ewig so funktionieren. Ja, also da muss man vielleicht auch mal denken, wie kann man die Kommunikationsstrategie als Ganzes ändern, weil wenn die ganze Gesellschaft einfach dauernd überflutet ist mit Negativität, dann habt ihr diesen USP nicht mehr. Ich meine das jetzt nicht moralisierend, sondern beinhart einfach marktökonomisch, also aufmerksamkeitsmarktökonomisch.
Ja, jetzt verstehe ich so langsam, Tristan, was ein wütender Optimist ist, was mir total, total gefällt, finde ich. Und wenn ich jetzt nochmal auf meine Zielgruppe zurückkomme, auf die über 60-Jährigen, und Jörg hat ja darauf hingespielt, also ich habe so ein bisschen immer dieses Gefühl, die Kommunikation von den NGOs führt zu so einer Art Gegenreaktion. Ich nehme mal ein Beispiel, also wir haben so in bestimmten NGO-Feldern wird extrem gegendert. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Gendern per se bei bestimmten Menschen in der älteren Gruppe so einen Gegentrend auslöst, dass sie sagen, nee, also ich habe da gar keinen Bock drauf. Wie schätzt du das ein?
Ich bin auch ein Linker und ich gender nicht aggressiv. Ja, man kann das einfach in, man sagt, Mann und Frau, fertig. Ja, also Leute, der Kulturkampf ist verloren. Wann kommt das endlich an bei euch? Also Donald Trump ist Präsident, ja, der freien Welt. Also der freien Welt, das ist schon. Das Ding ist durch, ja. Jetzt macht's den Sack zu und go with the times.
Und ich glaube, Jörg, wir beide müssen deshalb so schmunzeln, weil nicht weil wir den Inhalt nicht verstanden haben, sondern mit welcher Klarheit du sagst, wo wir stehen. Das finde ich tatsächlich diesen entscheidenden Punkt, dass du da bist. Und das hast du ja auch auf dem Kongress in Wien deutlich gesagt. Da stehen wir und damit, Leute, das ist die Realität und findet euch damit ab und geht damit um. Das finde ich das, was dich an dieser Stelle auch wirklich so besonders macht. Und du mehr bist als so ein stiller, einsamer Rufer in der Wüste. Hast du das Gefühl, der Prophet im eigenen Land zu sein?
Nein, das zum Glück nicht. In erster Linie, weil ich kein eigenes Land habe. Ich bin ja Wanderprediger. Die Deutschen denken, ich bin Österreicher. Die Österreicher denken, ich bin Deutscher. Es ist sowieso nichts zu gewinnen. Zu deinem vorherigen Punkt noch. Es ist natürlich so, dass die NGO-Welt natürlich auch unglaublich in ihrer eigenen Filterblase sitzt. Ja, also da wird natürlich das Postmoderne viel länger am Leben erhalten, wenn man sich gegenseitig die ganze Zeit drin verstärkt. Ja, und je mehr die Angriffe von außen kommen, desto mehr tut man es. Es ist auch nachvollziehbar, aber nicht unbedingt zielführend, würde ich sagen. Ja, also ich finde ja, das war ja auch ein total sinnvoller Prozess. Ja, wir haben lange Postmodern jetzt verhandelt, wie muss man gendern, muss da noch ein Stern weiter und so weiter. Ja, wir haben es da übertrieben. Und jetzt ist relativ die Norm, dass man sagt, Ärzte und Ärztinnen. Super. Ja, 10 Schritte vor, 3 zurück, zack, wir haben die Mehrheit mit dabei. So muss es gehen. Ja, und wenn man jetzt aber noch weiter versucht, da oben zu bleiben, dann drehen ja alle anderen auch die Augen und sagen, Themenverfehlung. Ja, niemand tut mehr seine Pronomen irgendwo mehr rein. Das ist peinlich. Ja, also, go with the times. Man sieht, wie ich als frustrierter Linker hier immer da irgendwie, also ich habe mittlerweile keine Sorgen mehr, dass die Linken mich blöd finden, das tun sie sowieso schon. Aber ich will das Ding halt wieder umdrehen. Ja? Also ich kann damit leben, dass wir zurück ins Jahr 2010 gehen, aber nicht ins Jahr 1950. Ne? Und wenn wir uns nicht adjustieren, dann rutscht man dran vorbei.
Okay. Dann zum Schluss, Tristan, tatsächlich noch die Frage vom Anfang. War die Zukunft früher besser?
Sie war auf jeden Fall klarer. Ich hatte das Glück, sage ich mal, die Generation zu sein, die so mit dem Millennium-Aufschwung aufgewachsen ist. Ja, also da wurde alles besser. Leute sind reicher geworden auf der ganzen Welt. Man konnte reisen. Leute sind gesünder geworden, haben länger gelebt. All diese Parameter. Weniger Leute sind in Gewalt gestorben und. Das hat nach dem Zweiten Weltkrieg 40, 50, 60 Jahre gehalten. Ja, was ein geiler Ritt. Ja, und jetzt ist diese die frühere Zukunft ist vorbei. Ja, ich dachte eigentlich auch schon, dass wir jetzt zusammen eine Weltsprache sprechen und zusammen auf den Mars fliegen. Jetzt sind die Nationalstaaten so abgedichtet wie noch nie und der Einzige, der mich zum Mars fliegen kann, ist ein Faschist. Ja? Also es ist eine komische Lage, in der wir uns finden. Die Zukunft von früher ist auf jeden Fall vorbei. Das heißt aber nicht, dass die nächste Zukunft nicht noch besser wird. Ja? Also das ist, glaube ich, das Wichtige zu verstehen. Jetzt müssen wir uns eine neue zeichnen. Ich freue mich drauf. In meiner Lebzeit noch werde ich für Energie eine Flatrate zahlen können. Ja, dann zeige ich, man kann so viel Strom verbrauchen, wie ich will. Was verändert das mit der Ökonomie? So viel, ja. Werden uns von dem Fossilen lossagen, auch geil. Ja? Also ich habe da richtig Lust drauf. Und wenn die Leute, die gerade so gestresst sind in ihrer Arbeit und mit dem Alltag, dann mit der Hilfe von neuen Technologie auch weniger Arbeitsstunden absitzen müssen, wie im Knast, ist das auch gut. Ja? Also es stehen eigentlich viele Zeichen auch gut. Man muss es nur akzeptieren, dass die alte Zukunft vorbei ist, glaube ich.
Ja. Tristan, ganz herzlichen Dank für die Klarheit. Die frühere Zukunft ist vorbei, der Kulturkampf ist verloren und viele, viele andere wichtige Botschaften, die du mit uns geteilt hast. Vielen Dank für den Podcast.
Ich habe zu danken.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.